Und erklär mir mal, ob meine HRV gut ist. Erklär mir mal, was ich damit jetzt anfangen soll. Aber die meisten Leute schauen ja wirklich nur auf die Scores. Die sehen dann aber, dass das eben auch sehr stark schwankt. Und viele kommen dann auch so, ja, immer wenn ich Alkohol trinke, ja, meine HRV super niedrig. Sag ich, ja, genau.
Bum, 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 bum. Das ist immer der gleiche Abstand. Tatsächlich gibt es da immer eine kleine Varianz dazwischen,
Also sind wir
eine
eigentlich
kleine
arrhythmisch.
Variabilität. Genau, eigentlich sind wir permanent arrhythmisch.
Eine gute HRV, das ist ein Tag, an dem kann ich richtig Gas geben. Ich habe eine schlechte HRV, ich sollte mich ein bisschen schonen.
Wie so ein kleiner Kompass für die persönliche Gesundheit eigentlich und auch Leistungsfähigkeit, aber das ist ja eigentlich super eng damit verwoben. Hallo zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Wir reden heute über HRV, Heart Rate Variability oder Herzfrequenz, Variabilität oder Herzratenvariabilität, wie es
Ja,
ja
weil
auch oft heißt.
HFV klingt halt kacke, ne? Deswegen
Genau, deswegen
HRV.
redet jeder von HRV
Ja.
und alle Wearables, egal ob Ringuhr, sonstige Tracker, die sagen alle HRV dazu. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir so darüber reden, ne? Ja, HV, wieso reden wir da heute drüber?
Ja, also ich habe tatsächlich in meinem Umfeld zumindest einen gewissen Expertenstatus. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber regelmäßig kommen Leute zu mir und stellen mir Fragen zu medizinischen Themen. Und da
Wie
ist
kommt denn
eben,
das
ich habe
bloß?
keine Ahnung, warum mir das, ich weiß, mir passieren solche Sachen manchmal. Nee, und auf jeden Fall, genau, es kommt jetzt ständig die Frage, ja, alle haben jetzt mittlerweile einen Whoop oder einen Aura oder eine Apple Watch und was weiß ich.
Wenn wir Refer a Friend machen würden, hätte es dafür ganz
Genau, da
schön
hätte
viel Geld
man mal
gegeben,
dringend
ja.
Refer a Friend machen müssen. Das ist natürlich extrem traurig. Auf jeden Fall kommt dann häufig die Frage, ja, was ist das eigentlich? Erklär mir mal, wie das funktioniert. Und erklär mir mal, ob meine HRV gut ist. Erklär mir mal, was ich damit jetzt anfangen soll. Aber die meisten Leute schauen ja wirklich nur auf die Scores. Die sehen dann aber, dass das eben auch sehr stark schwankt. Und viele kommen dann auch so, ja, immer wenn ich Alkohol trinke, ja, meine HRV super niedrig. Sag ich, ja, genau.
Und dann hast du nicht die Antwort auf ihre Fragen gewusst und deswegen machen wir jetzt eine Folge
Genau,
drüber, damit
und
wir das mal recherchieren
dann habe ich
können.
das natürlich alles weggeblufft, irgendwas erzählt, und dann habe ich mir gedacht, Mario, das müssen wir dringend uns da einarbeiten, damit ich jetzt einfach jedes Mal diese Folge verlinken kann, wenn mich Leute das fragen, um einfach massivst Zeit zu sparen.
Sehr gut.
Da freue ich mich jetzt auch sehr
Weil
drauf.
das ist auch wiederum gut für die HRV, ne? Weniger
Genau,
Stress.
ich muss nämlich auch auf meine HRV achten, die natürlich immer grandios ist. Aber genau, nee, also deswegen sprechen wir da heute drüber, oder? Und ich habe auch schon wirklich Lust drauf. Es ist ein eigentlich gar nicht so kompliziertes Thema, aber super relevant und super interessant. Und das Coole ist, dass es ja auch jeder jetzt eigentlich eh schon am Handgelenk oder so trägt. Ich habe jetzt letzte Woche hier diesen neuen Whoop bekommen. Da müsste natürlich auch nichts besser als der alte Whoop. Kann jetzt, glaube ich, irgendwie noch Blutdruck und das war's. Und kein biologisches Alter.
Und er ist teurer.
Und er ist deutlich teurer. Das ist das Allerwichtigste. Er ist wirklich deutlich teurer geworden. Aber auf jeden Fall, der zeigt das natürlich auch an. Und mittlerweile hat man Whoop ja auch noch so Gruppen, da kann man untereinander dann auch noch zeigen, okay, wer hat den höchsten HRV und so weiter. Also ist auf jeden Fall mittlerweile wirklich in der breiten Masse angekommen, gefühlt.
Ja. Und ja, wie du sagst, jeder hat's halt und das ist super individuell und das wissen viele Leute nicht und lassen sich da dann schnell verunsichern, wenn es irgendwie mal um den Vergleich geht. Verschiedene Wearables kann man ja schon mal gar nicht vergleichen. Wieso das so ist, da reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt HRV an und für sich, ja, was ist denn das? Es geht da weniger um die Herzfrequenz selber, das ist ja HF, oder? Also Heart Frequency oder
Ja.
Herzfrequenz auf Deutsch. Sondern es geht um den Rhythmus. Und eine HRV, ganz vereinfacht gesagt, ich wusste auch nicht so ganz, ganz genau, was da dahinter steht. Das kann nämlich auch enorm komplex sein. Aber ganz vereinfacht gesagt ist es halt so, man misst den Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Und zwar, um genau zu sein, zwischen der elektrischen Erregung. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich haben die meisten, die jetzt irgendwie zuhören, zuschauen, schon mal ein EKG gesehen oder zumindest gesehen, wenn sie kein eigenes EKG hatten, wie sowas ausschaut. Das sieht man ja in jeder Fernsehserie, in jeder Arztserie, sieht man mal, wie die elektrische Erregung vom Herz ausschaut. Das ist dieses klassische Zackenmuster. Und die höchste Zacke davon ist halt eben die R-Zacke. Und man misst praktisch den Abstand, vereinfacht gesagt, zwischen diesen beiden R-Zacken, also diesen RR-Abstand. Und auch wenn man selber nicht das Gefühl hat, das Herz schlägt nicht immer gleich, oder? Selber meint man ja, okay, bum, 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 das ist immer der gleiche Abstand. Tatsächlich gibt es da immer eine kleine Varianz dazwischen.
Also sind wir
eine
eigentlich
arrhythmisch. Eine kleine Variabilität, genau. Eigentlich sind wir permanent arrhythmisch, nur subjektiv rhythmisch. Und diese Unterschiede, die kann man eben messen. Manchmal sind zwischen zwei Erdzacken vielleicht 500 Millisekunden, dann sind es 550 Millisekunden, dann wiederum 520 und so weiter und so fort. Und das kann man dann am Ende in einen Wert übersetzen. Und das ist dann die Herzfrequenzvariabilität oder Herzratenvariabilität. Also genau der Unterschied zwischen zwei Herzschlägen. Und was man zum Beispiel auch merken kann, das ist zum Beispiel was man wirklich selber testet, das nennt man ganz fancy respiratorische Sinusarrhythmie. Das heißt, wenn man einatmet, dann schlägt das Herz schneller und wenn man ausatmet, dann schlägt das Herz langsamer. Das ist was man direkt selber erleben kann. Man kann einmal ganz lange einatmen und ganz lange ausatmen und dann einfach mal versuchen, auf den Herzschlag zu achten.
Warum, Mario? Warum ist das so?
Ja, das ist im Grunde so, weil beim Einatmen bereitet sich der Körper darauf vor, den Sauerstoff ins Blut zu bringen und dann den Sauerstoff über diese Austauschfläche in der Lunge dann auch ins Gewebe zu bringen. Das wird ja über das Blut transportiert. Also beim Einatmen erfolgt ja dann dieser Sauerstoffaustausch in der Lunge und das sauerstoffreiche Blut, das wird dann zum Gewebe, wo es halt eben gebraucht wird, gebracht. Und beim Ausatmen verlangsamt sich dann wieder die Herzfrequenz. Das ist
Also hat das gar nichts mit der Komprimierung auch zu tun? Also wenn man jetzt einatmet,
das hat natürlich auch was mit der Komprimierung zu tun. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man atmet. Das ist eher so eine Brustatmung oder es ist eine Bauchatmung. Je nachdem, es entsteht ja auch ein unterschiedlicher Druckunterschied. Aber klar, natürlich ist es auch so, wenn man natürlich einatmet, vergrößert sich die Lunge. Das drückt das Herz so ein bisschen zusammen. Aber der physiologische Hintergrund ist eigentlich der, dass der Sauerstoff dann besser zum Gewebe gebracht werden kann in der Einatmenphase, weil es ja da dann eben dieser Austausch stattfindet. Genau, das ist der Grund dahinter. Aber das ist was man wirklich selber merken kann und daran sieht man dann eigentlich direkt oder kann selber erleben, dass das Herz nicht komplett synchron schlägt. Und das ist gut und das ist so gewünscht. Das ist kein Problem.
Genau, es ist sogar eigentlich gut, wenn es ein bisschen weniger synchron sogar noch schlägt. Also sehr interessant, dass je höher die HRV ist, umso besser, theoretisch, ne? Vor allem im Vergleich zur eigenen Baseline. Das heißt, wenn die HRV sehr hoch ist, dann kann man davon ausgehen, dass das System generell eine hohe parasympathische Aktivität hat. Das heißt, eine hohe entspannende Aktivität, eine Rest-and-Digest-Aktivität. Ich glaube, das haben wir sicherlich schon ein paar Mal jetzt behandelt. Sympathikus, Parasympathikus, das ist unser autonomes Nervensystem. Das ist das Nervensystem, das merken wir gar nicht so richtig. Das können wir aber natürlich schon beeinflussen. Der Sympathikus ist eher das Stress-Nervensystem. Und der Parasympathikus eher das Entspannungsnervensystem. Und hohe HRV bedeutet im Regelfall, dass man mehr parasympathische, also mehr Entspannungsaktivität hat. Andersrum, niedriger HRV, genau andersrum, mehr Stress.
Genau. Und der Abstand, wie du schon sagst, je mehr Variabilität man hat, desto besser. Also je arrhythmischer und Anführungszeichen in diesem sehr, sehr kleinen Millisekundenbereich, desto besser. Weil das bedeutet am Ende für den Körper, dass er sich sehr gut anpassen kann an wechselnde Bedingungen. Man hat schlichtweg mehr Spielraum, wie wenn das Herz einfach so durchrast und man praktisch gar keinen Spielraum mehr hat, sich an irgendwelche wechselnden Bedingungen anzupassen. Weil Parasympathikus, Sympathikus am Ende nichts anderes wie so eine Waage. Mal ist der Sympathikus dominant, mal ist der Parasympathikus dominant und das wechselt praktisch den ganzen Tag. Und es gibt nie eine Phase, wo es keinen Parasympathikus gibt oder keinen Sympathikus gibt. Und genau, dieses Wechselspiel, das kann man halt eben über die HRV super gut messen. Deswegen, aber natürlich macht der Parasympathikus noch sehr viel mehr, als jetzt einfach nur die HRV zu regulieren. Aber das ist halt eben was man super gut messen kann und über Wearables messen kann. Der Goldstandard ist zwar das EKG, kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, aber auch mit Wearables ist es mittlerweile relativ gut und auch relativ verlässlich möglich. Das ist eigentlich das Schöne daran.
Ja, was ich immer super spannend fand bei der HRV, ich meine, man sagt jetzt ja, hoch ist gut, niedrig ist schlecht, oder? Was ich immer super interessant fand, wenn man sich jetzt mit anderen vergleicht, ist, dass manche sind irgendwie im Bereich von 30 und es ist ein guter Tag. Und ich habe einen guten Tag, wenn ich im Bereich von 90 bis 100 bin. Ne? Weiß nicht, wie es bei dir ist? Was ist bei dir ein guter Tag?
Ja, das kann man nicht vergleichen, weil ich habe kein Oura Ring, keine Apple Watch.
Ja, genau, aber genau, man kann sowieso nicht vergleichen, aber was ist dann ein guter Tag?
Bei mir sind es so, also ein guter Tag ist so 65. Ja. Und so die Baseline ist wahrscheinlich so knapp unter 60, so 57, okay. 58. Und wenn es dann darunter ist, ist es ein bisschen schwächer.
Ja. Genau,
da aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch mal einen Circular Ring, das ist auch so ein Smart Ring. Ja. Und da war meine Baseline bei 95.
Okay,
und ein guter Wert war bei 110 zum Beispiel. Also super unterschiedlich. Und jetzt habe ich eben eine Garmin und einen Rincon-Ring und die sind super ähnlich beide.
Okay, interessant. Das
ist wiederum, ja.
Ja, bei mir ist Aura und Whoop eigentlich auch super ähnlich.
Okay.
Was total rausspringt, ist Apple Watch, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass die so anders messen. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Aber was ich damit jetzt eigentlich sagen will, vergleichen ist extrem schwierig. Warum? Es gibt einerseits genetische Faktoren, also es ist wirklich, wirklich unterschiedlich. Manche sind im total niedrigen Bereich super normal, super gut. Manche eben nicht. Und wie ich jetzt eben gerade gesagt habe, es gibt Leute, die sind beim 30er-Wert gut unterwegs und wir halt eher beim 90er-100er. Ne? Und so muss man das so ein bisschen alles relativieren. Das ist wirklich genetisch. Kann aber dann auch noch gerätespezifisch sein. Das heißt, man kann verschiedene Geräte tragen und die sagen, dann sagt das eine, ich habe 100, das andere sagt, ich habe 70. Ja, was ist jetzt? Also eigentlich, ja, ein bisschen wild. Das heißt, Vergleich mit anderen macht null Sinn. Es macht nur Sinn, sich mit eigenen Werten zu vergleichen.
Ich fand das auch noch so interessant, weil bei der Genetik ist es ja so, ist jetzt nicht so, als hätte man ein Gen, das sagt, oh, du hast eine höhere HRV und ich habe eine niedrigere HRV zum Beispiel, so eine fixe Baseline, sondern der Parasympathikus ist ja am Ende auch so ein eigenes Nervensystem, das über diese Reizübertragung funktioniert. So, es gibt Neurotransmitter, die vom Anfang der Synapse ans andere Ende der Synapse irgendwie wandern und da dann eine Aktion auslösen. Und man hat aber viele verschiedene Gene, die für diese Neurotransmitter kodieren, also für den Aufbau, für den Abbau, für den Transport und so weiter und so fort. Und genau darüber wird praktisch dieser genetische Baseline für die HRV reguliert. Im Speziellen halt über die Acetylcholin-Rezeptoren oder Acetylcholin an sich, wie schnell das aufgebaut wird, abgebaut wird, das regelt am Ende, wie hoch oder niedrig deine persönliche Baseline ist. Fand ich noch ganz spannend, weil ich mir da das nicht so wirklich vorstellen konnte.
Aber es ist eben auch trainierbar. Ne? Es ist tatsächlich schon auch so, dass Sportler tendenziell einen höheren haben. Und was ich jetzt gestern noch gelesen hatte, Studie kann ich jetzt gerade nicht auswendig herunterrattern. Es ist aber so anscheinend auch, dass es per se eine höhere HRV auch mit einer höheren Gesundheit korreliert. Was natürlich Sinn macht. Ne? Was aber natürlich dann auch theoretisch bedeuten könnte, dass es ein Wettbewerbsnachteil, sage ich jetzt mal, das ist ein evolutionärer Nachteil, zumindest heutzutage, wenn man eine niedrige HRV als Baseline hat. Ob das jetzt wirklich sicher so ist, schwierig zu sagen, aber könnte so sein.
Es gibt auf jeden Fall Studien, die sagen, dass die 24-Stunden HRV sehr gut mit der Mortalität zusammenhängt.
Okay.
Also halt so eben, also nicht.
Das würde dann ja vielleicht schon darauf hindeuten. Ne?
Ja, bei Wearables hat man ja häufig nur diesen Nachtwert, also ist auch super unterschiedlich, je nachdem, was für Scores da halt gebildet werden. Aber wenn man das über so ein medizinisches Gerät macht, gibt ja auch medizinische Sensoren für HRV. Oder man kann auch einfach ein 24-Stunden-EKG machen, da kann man das auch rauslesen. Das ist halt ein sehr guter Prädiktor für die Sterblichkeit. Fand ich auch ganz spannend. Also wie du sagst, man kann hier sehr gut ausgestattet sein, aber man kann es halt auch verändern. Oder wie überall. Es gibt halt einen Teil, der ist genetisch, aber man kann das schon mit Entspannungstechniken, mit Sport und so weiter, kommen wir dann am Ende noch drauf zurück, wie man das steigern kann. Im
eigenen Rahmen optimieren.
Ja. Kann man auf jeden Fall ein bisschen nach oben schrauben und seine Baseline da auch nach oben setzen. Jetzt haben wir so viel darüber geredet, dass das bei Wearables ja alles so schwierig ist. Wie messen denn das eigentlich die Wearables?
Genau, vorher haben wir einmal schon gesagt, dass es eigentlich übers EKG das Optimum ist, auch wie das grob funktioniert. Bei den Wearables ist es ein bisschen anders. Da wird ja auch nicht wirklich ein EKG gemacht, sondern werden tatsächlich eher die Pulswellen sich angeschaut. Und wie schauen sich diese Wearables diese Pulswellen an? Jeder kennt es vom Wearable, da ist irgendwie so ein grünes Licht, was immer angeht, irgendwie, auch wenn man es mal ablegt, geht es auf einmal an und sucht, ne? Und dieses grüne Licht, mit dem kann das Wearable im Grunde bestimmen, okay, wann kommt die Pulswelle bei mir vorbei? Das ist das natürlich aber deutlich weiter weg vom Herzen erstmal. Du hast keine richtige Ableitung und du kannst natürlich eigentlich nur zwischen diesen Pulswellen die Abstände messen. Das heißt, ja, theoretisch passt das schon grob, aber es ist natürlich schon sehr ungenau. Und das ist im Grunde das, was es macht. Ne? Dieses Licht erkennt die Pulswelle, erkennt die Abstände zwischen den Pulswellen und entscheidet dann daraufhin, okay, was ist die HRV? Ganz vereinfacht gesagt.
Ja, und wenn man sich das auch grafisch mal anschaut, wenn man das direkt elektrisch misst mit einem EKG, dann hat man ja wirklich eine ganz spitze Zacke. Oder da weiß man genau, okay, da oben ist der Peak und diesen Abstand kann man dann sehr, sehr genau messen. Bei dieser Pulswellenmessung, wie du gesagt hast, da funktioniert es ja über Absorption, also das Wearable schickt dieses grüne Licht rein und das Blut fließt vorbei und absorbiert dieses grüne Licht und ein Teil kommt wieder zurück und das kann so ein Reflexionssensor dann halt eben messen Und wenn viel Blut gerade vorbeifließt, das heißt, wenn es eine Pulswelle gibt, dann wird halt mehr absorbiert und weniger kommt wieder raus. Und umgekehrt, wenn halt gerade Pause ist, also keine Pulswelle kommt, wird mehr reflektiert und so entsteht dann auch so eine grafische Zeichnung. Und die hat nicht so diesen exakt spitzen Peak, sondern das eher so bergförmig, so wellenförmig. Und da ist es natürlich nicht ganz einfach zu sagen, ist das jetzt genau der, wo ist hier genau der Peak? Und es ist super davon abhängig, wie eng ist der Ring auf meinem Finger, wie eng habe ich das Whoop oder die Uhr um meinen Finger, trage ich die super locker, das ist viel schwieriger. Wenn ich die zu fest trage, dann kann es natürlich auch behindern, weil diese Pulswelle dann halt eben flacher ausfällt, weil das die Uhr zum Beispiel so stark draufdrückt. Deswegen, da gibt's halt.
Bewege ich mich?
Bewegung ist halt auch ein großer Faktor. Deswegen messen ja auch die meisten Wearables die HV nur über Nacht, wo man halt möglichst wenig Bewegung hat.
Und was auch noch interessant war, das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, wie dunkel deine Haut ist.
Ja.
Ist auch tatsächlich, also wenn du sehr dunkle Haut hast, ist das für die Messung sehr schlecht.
Klar, weil die Haut schon deutlich mehr von dem grünen Licht absorbiert und durchlässt.
Genau.
Ja. Und dann ist sie auch deutlich ungenauer, weil dann kommt schon per se mal weniger Licht durch und dann wird auch noch mal weniger Licht reflektiert, weil das bei der Reflexion absorbiert die Haut ja noch mal Licht, weil sie noch mal weniger durchlässt und das macht es halt dann schon deutlich schwieriger.
Also müsste man eigentlich PRV nennen, oder? Kann ich HRV? Pulswellenraten.
Pulsratenvariabilität. PWV. Pulswellenvariabilität.
Oder so, genau, ja.
Ja. Nee, das wäre auf jeden Fall interessant. Aber ja, falls sich jemand genauer damit auseinandersetzen möchte, das heißt Photoplethysmographie. Diese Messung mit den Pulswellen. Das andere ist halt eben EKG, also das Elektrokardiogramm. Jetzt, das EKG ist schon mal deutlich genauer, oder? Das haben wir jetzt schon mal etabliert. Wenn man es ganz genau wissen will, muss man EKG machen oder man macht so ein 24-Stunden-EKG. Kennen vielleicht Leute, die eine Herzrhythmusstörung haben, wo man einfach mal schauen will, wie viele extra Herzschläge sie im Verlauf eines Tages haben, ob man da irgendwie Medikamente dagegen nehmen muss oder halt eben nicht. Das ist jetzt nichts, was man sich einfach mal so von der Stange holen kann für einen selber. Also müsste man im Idealfall mit einem Arzt machen. Vor allem braucht man ja auch eine Software, um das auszuwerten.
Ja.
Das ist per se schon mal wichtig. Und dann ist der Messzeitpunkt auch noch relativ entscheidend. Und zwar insofern, als dass ein Wearable das über den Tag messen kann und dann auch noch die Häufigkeit. Zum Beispiel sehr, sehr viele machen es so, dass sie alle 5 Minuten messen. Und ich glaube zum Beispiel bei Aura und Whoop ist es so, dass die das nur in der Nacht machen und man untertags das relativ schlecht verwerten kann, weil da hat man eben diese ganzen Artefakte. Man bewegt sich, man macht was mit seinen Händen. Und die Apple Watch, die macht es aber sporadisch am Tag. Das ist vielleicht schon mal ein Unterschied, wieso die so krass abweichen und Aura und Whoop vielleicht gut zusammenpassen, weil Aura und Whoop machen es in der Nacht und die Apple Watch macht es so sporadisch am Tag. Und Aura und Whoop nehmen eben diese 5-Minuten-Intervalle immer mal wieder mit rein. Und die sagen halt auch, okay, wenn es um Erholung geht, um Grunderholung geht, dann macht es halt in der Nacht deutlich mehr Sinn, weil untertags ist man ja eh im Stress. Mal mehr, mal weniger, aber wenn es jetzt wirklich um diese Erholung geht, dann ist die Nacht wichtiger. Wenn ich einen stressigen Tag habe, schlafe ich trotzdem schlechter, ist die Nacht vielleicht nicht so erholsam, als wie wenn ich, oder wenn ich sportliches Training gemacht habe und so weiter und so fort.
Ja, bei der Apple Watch eben auch ein bisschen blöd, weil das soweit ich weiß, super random ist. Also sie macht das irgendwann dann am Tag.
Ja.
Und dann kriegst du halt am Ende des Tages so einen Wert ausgespuckt. Okay, super. Ne? Was du, glaube ich, machen kannst, du kannst diese Meditation, diese Atemübungen, wenn du die machst, also das ist ja so eine App auf der Apple Watch, dann wird automatisch auch eine HRV-Messung getriggert, soweit ich weiß. Habe ich es noch nicht irgendwie 10-mal getestet. Aber das geht wohl.
Ich glaube, es eignet sich trotzdem für einen Trend.
Ja.
Also über die lange Zeit hinweg bekommt man vielleicht trotzdem ein Gefühl dafür. Aber klar, ist natürlich dann nicht so aussagekräftig. Was man natürlich machen könnte, ist, dass man dann jeden Tag in der Früh beim Aufstehen oder von mir aus im Bett noch diese HRV-Messung triggert, im Idealfall immer zur gleichen Zeit. Aber dann müsste man sich das halt auch irgendwo notieren oder wahrscheinlich macht das eh die App, dass man dann einfach so diesen Verlauf halt hat.
Ja, ist halt die Frage, macht aber wahrscheinlich halt dann eh keiner.
Ja, ja nee, das ist nicht so sinnvoll. Und dann hat man einerseits mal die Technologie, klar sind diese Pulswellen, dann wann misst man es, da gibt es schon Unterschiede zwischen den Herstellern und der größte Unterschied ist eigentlich der Algorithmus, der diese Daten dann verarbeitet und der ist natürlich immer proprietary, das heißt, der ist patentiert, der wird hochgehütet, ist ein gut gehütetes Geheimnis und da hat jeder seine eigene Formel. Und ich habe mir immer gedacht, ja, HRV ist doch einfach, eben diese Pulswellen, dann sucht man sich da den höchsten Punkt und versucht da den Abstand zu messen und bildet da dann am Ende einen Mittelwert. Und dann habe ich halt eben herausgefunden, dass es sehr viele verschiedene HV-Parameter gibt, also so Unterparameter für die HV, die haben ganz verrückte Namen wie RMSSD und SDNN und was weiß ich. Und die messen alle unterschiedliche Aspekte von dieser Herzratenvariabilität. Und dann gibt es auch noch verschiedene Frequenzbereiche, mal niedrige, mal hohe. Führt jetzt zwar alles zu weit, aber jeder Hersteller bedient sich da unterschiedlichen Messwerten. Und das sorgt auch schon mal für eine gewisse Varianz. Ob das jetzt eine Standardabweichung ist oder irgendeine andere mathematische Formel, das hat auf jeden Fall einen, ist aussagekräftig, beziehungsweise verändert halt dann die HV in eine gewisse Richtung. Und jeder Hersteller hat auch noch einen eigenen Algorithmus, um diese Artefakte rauszufiltern, weil auch in der Nacht, niemand liegt ja 8 Stunden perfekt am Rücken und bewegt seine Hand nie. Auch in der Nacht hat man ja Bewegungsartefakte. Vielleicht liegt man sogar mal auf der Hand drauf, wo jetzt gerade das Wub befestigt ist oder der Ring am Finger steckt und packt das mal so die Hand unter seinen Kopf. Da hat man einen anderen Anpressdruck. Das macht alles Artefakte, die man eigentlich rausrechnen müsste. Und das macht auch der Algorithmus. Und dann habe ich mal geschaut, wie das halt eben die bekanntesten machen, wie Aura machen oder Whoop machen. Und Aura macht es eben in so 5-Minuten-Segmenten über die gesamte Nacht. Man hat da relativ viele Werte. Deswegen werden da nicht alle 5-Minuten-Werte genommen, weil wie gesagt, wenn du halt auf deine Hand drauflegst, hast du halt einen anderen Wert. Und Whoop hat das wohl häufiger mal verändert. Mittlerweile nehmen sie auch einen 5-Minuten-Messwert, aber nicht über die gesamte Nacht, sondern nur während der tiefsten Schlafphase.
Nee, ich glaube, die tiefste Schlafphase, das war früher. Und jetzt ist es so, dass sie so eine Art dynamischen Durchschnitt machen. Also sie schauen sich tatsächlich die unterschiedlichen Schlafphasen an. So haben wir es zumindest notiert. Sie schauen sich die unterschiedlichen Schlafphasen an und gewichten die dann unterschiedlich. Und deswegen ist es tatsächlich auch immer ein bisschen unterschiedlich zu Aura. Kann natürlich aber auch an anderen Themen liegen. Tendenziell ist es bei mir bei Whoop ein bisschen niedriger als bei Aura. Ob das jetzt damit zusammenhängen kann, also mit der Gewichtung zusammenhängt, kann gut sein. Mhm. Oder sie haben halt einfach durch die Sensorik, die unterschiedlich ist.
Ja, ich meine, klar, am Ring hat er deutlich kleinere Sensoren und wahrscheinlich Ring, am Finger nochmal einen anderen Blutfluss, wie das jetzt vielleicht am Handgelenk ist, das sind die Gefäße ein bisschen größer. Ja. Wenn du es vielleicht am Oberarm trägst, ist es vielleicht noch aussagekräftiger. Das können wir nicht sagen, das ist nur Spekulation.
Das ist alles Spekulation.
Aber da steckt super viel Technik dahinter und niemand gibt natürlich den Algorithmus preis. Das macht ja auch Sinn. Oder wieso sollte man die IP aus der Hand geben? Im Grunde muss man halt einfach wissen, was dahinter steckt und dass man das eine mit dem anderen nicht vergleichen kann. Deswegen unbedingt das berücksichtigen, wenn man es erstens seine eigenen Werte vergleicht und auch wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, dann geht das am ehesten noch, wenn man das gleiche Wearable benutzt. Aber auch da gibt es halt wieder Unterschiede. Erstens diese genetischen, wie wir eh schon gesagt haben, und andererseits halt auch, wie man es trägt, oder? Weil ich habe ein anderes Handgelenk als du. Und wenn wir, oder einen anderen Finger, und wir können zum Beispiel beide beim Aura-Ring die Größe 9 haben, dann ist meiner trotzdem nicht gleich dick wie deiner und ich habe einen anderen Anpressdruck und kommt halt wieder zu Unterschieden. Deswegen am besten einfach nur mit sich selber vergleichen und selber die Daten nutzen. Wofür denn eigentlich?
Ja, wofür? Das ist eine gute Frage, Mario. Also am Ende des Tages ist es halt einfach wichtig, dass man sich erstmal trägt man das Wearable mal eine Zeit lang, oder? Und hat mal wirklich gesehen, okay, wo liegt meine Baseline? Wo bin ich normalerweise vom HRV? Ne?
Wie lange würdest du sagen?
Also ich denke mal, dass sich das kalibriert hat nach 1-2 Wochen. Kann ich aber nicht genau sagen. Also,
okay, also ich meine, es geben einem die Hersteller schon vor, oder? Ich glaube, bei Whoop sind es 14 Tage.
Nee, die zeigen es, glaube ich, schon vorher an.
Das schon.
Aber
es gibt ja diese Kalibrierungsperiode.
Genau,
dass man sagt,
ich glaub,
man kann
Whoop
jetzt
14 Tage genau arbeiten. Wie lange es bei Aura war, keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen zu lange her, leider. Das weiß ich alles nicht mehr. Auf jeden Fall, genau wie du sagst, man schaut sich das dann halt an und dann weiß man, okay, ich bin grob in diesem Bereich, oder? Und dann hat man sicherlich auch schon ein paar schlechte Nächte, ein paar gute Nächte gehabt. Nochmal sehen, wie das so ein bisschen fluktuiert. Und das Ziel ist ja dann eigentlich, okay, ich will eigentlich immer in diesem oberen Bereich von meinem HRV sein. Also normalerweise, Whoop gibt einem im unteren Bereich an, oberen Bereich, also so das Maximum, was man bis jetzt erreicht hat und so das Minimum. Und dann will man sich natürlich immer in diesem oberen 5-10% irgendwie bewegen. Wie gesagt, aber nur mit sich selbst vergleichen, weil wenn man das jetzt vergleicht mit irgendjemand anderem oder wenn wir es untereinander vergleichen, dann kann sein, dass ein guter Wert bei mir ein schlechter Wert ist oder andersrum.
Dann wäre ich ja ständig depressiv, wenn du von deinen 90 erzählst, mit meinen 55 oder 60 da rumkrebst.
Genau, das wäre dann richtig traurig für dich und deswegen, das macht überhaupt keinen Sinn.
Das wäre wiederum nicht gut für die HV dann, von mir wird es noch schlechter.
Das ist dann nur verschlechtern, ja, sehr gut, sehr gut. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, also wir brauchen es für einen Trend. Und das ist eigentlich das, was jetzt der Gist sein sollte. Wir wollen mit der Zeit, wollen wir den vielleicht auch ein bisschen laufend steigern. Das heißt, vielleicht ist im Mai meine durchschnittliche HRV höher als im April. Das wäre zum Beispiel ein geiles Ziel, was man sich setzt. Und was auch wirklich handfest ist. Ne? Und man kann es natürlich aber auch jeden Tag nutzen. Man schaut sich dann morgens mal an, okay, heute war meine HRV nicht so gut. Was habe ich denn gestern Abend gemacht? Ne? Habe ich vielleicht um 23 Uhr noch am Handy E-Mails beantwortet? Oder habe ich um 23 Uhr gerade ein Buch gelesen? Das kann schon einen riesen Impact haben. Oder ich habe in der Nacht nur 3 Stunden geschlafen oder ich habe 7 Stunden oder 8 Stunden geschlafen. Riesen Impact. Ich habe am Abend davor Alkohol getrunken. Das hat wirklich den allermassivsten Impact. Also ich glaube, Alkohol ist so ziemlich das Worst-Case-Szenario für die HRV. Also ich habe, glaube ich, noch, selbst wenn ich ein Bier trinke, meine HRV am nächsten Tag ist ruiniert. Ist 30% niedriger als sonst.
Auch wieder ein bisschen paradox, weil man sagt ja, viele Leute trinken ja Alkohol, um runterzukommen.
Ja, genau.
Um sich runter, zu entspannen. Ja, das stimmt, ja. Und das mag vielleicht das subjektive Gefühl sein, aber im Körper schaut es da ganz anders aus. Stress pur. Vor allem so ein Alkoholabbau, Stress pur, das geht ab dem kleinsten Getränk los, geht sofort los, da reicht ein Bier und die HRV ist substanziell viel schlechter. Genau. Also das ist auch was man, auch wenn man das Bier vielleicht, wenn man das irgendwie um 6 am Abend trinkt, auch wenn man sich da am nächsten Tag denkt, ja okay, das habe ich jetzt ja eh gar nicht gemerkt, man kann es definitiv messen.
Ja, voll. Und wie kann man jetzt diese Werte dann im Alltag nutzen? Nehmen wir mal an, ich habe am Abend davor um 22 Uhr ein Buch noch gelesen, bis irgendwie 22, 30, bin dann eingeschlafen und dann um 7 Uhr aufgewacht, eine perfekte Nacht gehabt, habe irgendwie ein 100er HRV und kann an dem Tag halt einfach die Welt konkern, oder? Ich kann an dem Tag richtig hart trainieren gehen, ich kann richtig Sport machen, das ist mega geil. Andersrum, ich habe am Abend davor irgendwie ein Event gehabt, habe irgendwie 2 Bier getrunken oder 2 Aperitif oder was weiß ich, hat eine 50er HRV oder auch nur 30er HRV und sollte dann eben an dem Tag vielleicht nicht unbedingt mein krassestes Training machen. Vielleicht ein kleines Recovery-Workout, aber eben nicht Vollgas geben, weil ich mir damit eigentlich meine Recovery oder kurzfristig für die nächsten Tage auch noch ruiniere, weil ich dann wieder eine Nacht schlecht schlafe, weil ich es überlastet habe, das System. Und so sollte man damit eigentlich arbeiten. Das heißt, man hat eine gute HRV, das ist ein Tag, an dem kann ich richtig Gas geben. Ich habe eine schlechte HRV, ich sollte mich ein bisschen schonen. Nicht unbedingt gar nichts machen, jetzt nicht falsch verstehen, aber halt nicht so viel wie vielleicht sonst. Und vielleicht auch an dem Tag mal ein bisschen Awareness-Übungen machen oder so. Ein bisschen Atemübungen zum Beispiel. Da einfach ein bisschen mehr auf sich achten.
Ich finde das auch bei Garmin ganz gut gelöst. Okay. Die machen es nämlich so, die haben so diese 7-Tage-Mittelwerte. Das ist mal so dieser kurzfristige Trendindikator, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es auch noch so einen Korridor. Und beim Korridor sieht man dann den langfristigen Trend, ob der irgendwie nach oben geht, ob der nach unten geht. Und da ist zum Beispiel immer ganz spannend zu sehen, ja, okay, man kann zum Beispiel mal einen schlechten Tag haben, deswegen fällt man aber ja noch nicht zwangsläufig aus diesem Korridor raus, oder? Die 7-Tage-Kurve, die wird mal nach unten gehen, aber ich falle deswegen jetzt nicht unten raus. Und Garmin ist ja eher vor allem Sportgerät und jetzt nicht so verschrien als Lifestyle-Uhr. Und da geht es halt darum, wenn man mal aus diesem Korridor rausfällt, muss man halt aufpassen, dass man nicht im Übertraining schon gelandet ist. Also das soll auch insofern ein Hinweis sein, weil das heißt halt dann, okay, du hast dich jetzt über eine sehr lange Zeit nicht ausreichend erholt. Deine HRV, die ist immer in einem sehr niedrigen Bereich gewesen. Sobald man da rausfällt, soll es vielleicht für einen so ein Hinweis sein, zu sagen, so hoppala. Also aus sportlicher Perspektive halt vor allem.
Genau.
Das ist, ja,
wenn man es aus sportlicher Perspektive sieht, da gibt es tatsächlich auch ein Gerät aus den USA. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in Deutschland überhaupt kaufen kann. Wahrscheinlich aber eh. Das heißt Morpheus. Und ich glaube, die Website ist irgendwie Train with Morpheus oder so. Sonst einfach mal Morpheus und HRV eingeben im Internet. Und das ist tatsächlich so ein Brustgurt. Und der ist sehr, sehr akkurat mit der HRV-Messung. Der kann auch wirklich tagsüber eine super gute und sehr akkurate HRV-Messung innerhalb von, ich glaube, 4 oder 5 Minuten machen.
Weil hat auch elektrische Signale misst und nicht diese Pulswellen.
Genau, das ist halt ein riesen, riesen Vorteil. Und das Spannende daran ist, das ist wirklich jetzt, weil du gerade eben Sport angesprochen hast, der gibt dir dann wirklich die App vor, okay, was ist heute deine Zone 2? Was ist heute deine Zone 3? Was ist deine Zone 4, deine Zone 5? Und sagt dir wirklich, okay, gehst heute ein bisschen ruhiger an. Deine Zone 2 ist heute nur bei 130 Schlägen pro Minute. Das ist dein Recovery Workout. An anderen Tagen mag das vielleicht 145 sein, ne? Und das ist wirklich dann natürlich das nächste Level. Und wenn man richtig Sportler ist, sollte man auch auf jeden Fall zu so einem Gerät greifen, weil man einfach super ungenaue Messungen hat bei den klassischen Geräten. und da es eben durch die ganzen Artefakte und so weiter Probleme geben kann, wo man vor allem am Tag nicht wirklich nachmessen kann. Ne? Man kann es auch nicht wirklich verifizieren, stimmt das jetzt eigentlich? Oder habe ich einfach heute Nacht irgendwie auf meinem Gerät gelegen und ist deswegen eine schlechte HRV? Kann ja genauso sein. Ne? Deswegen, da sollte man sich auch nicht verrückt machen. Es kann auch mal sein, dass ein Tag einfach falsch gemessen ist. Man fühlt sich genial und die Messung ist komplett falsch. Habe ich auch schon gehabt.
Deswegen sind ja Trends oder so Korridore, finde ich, immer so hilfreich, genau, ja. Weil das da genau eigentlich rausgerechnet wird. Und jetzt haben wir über Sport geredet, aber am Ende ist es auch so, dass eine HRV, die kündigt theoretisch auch schon so einen Tag vorher an, wenn man krank wird oder wenn das Immunsystem irgendwie schwächelt gerade. Auch wenn man zum Beispiel eine Allergie hat, dann ist die HRV auch ein bisschen niedriger, vor allem wenn man eine Pollenallergie hat und gerade dann irgendwie genau Birke oder Esche oder was weiß ich gerade im Umlauf ist, die HRV auch ein bisschen niedriger, weil das ist immer ein Entzündungsgeschehen und Entzündung bedeutet immer, Sympathikus wird aktiviert, Sympathikus wird ein bisschen runterreguliert, deswegen ist das ganz natürlich Stress, genau, dass die HRV oder auch ein bisschen niedriger wird. Das heißt, wenn man da regelmäßig drauf achtet, kann es auch mal sein, dass man merkt, ich habe eine niedrige HRV, gehe es heute ein bisschen langsam an und man gibt dem Immunsystem dann einfach schon diese extra Zeit, sich zu erholen, schon einen Tag früher, als man es eigentlich gemacht hätte, sonst hätte man vielleicht den Tag noch durchgepowert und so hat man vielleicht so ein kleines früheres Warnzeichen bekommen. Funktioniert nicht immer so, zumindest bei mir nicht. Wenn ich irgendwie eine Verkühlung oder so habe, dann merke ich gar nichts, dann ist die HRV trotzdem immer gut. Okay, das ist dann wahrscheinlich nicht so krass, aber...
Aber dann sollte ja eigentlich der Temperatursensor vielleicht ein bisschen anschlagen, auch gar nicht.
Auch nicht wirklich, nee.
Okay.
Ja. Nee, also ja. Das ist, also zumindest in dem Zusammenhang funktioniert bei mir. Die zwei Sachen, die ich trage, die erkennen das zumindest nicht. Okay, und so richtig krank war ich schon länger nicht mehr, deswegen könnte ich es jetzt auch gar nicht sagen, wie es da ist. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall auch Studien zu, wo man das messen kann. Und auch wenn es um diese Trends geht, finde ich es ganz spannend. Am Anfang, wir haben ja mal über einen Blutzuckersensor geredet, oder? Und dass das einem eigentlich die Möglichkeit gibt, zu sagen, man kann mal testen, was die Ernährung auf den Blutzucker für eine Auswirkung hat. Und genauso kann man es hier auch bei der HRV sehen. Man kann halt mal schauen, naja, so ein späterer Kaffee oder Alkohol, was hat denn das denn tatsächlich für einen Impact? Oder? Weil es kann ja sein, dass Alkohol bei uns sehr viel stärker anschlägt als bei anderen. Soll jetzt kein Grund sein, mehr Alkohol zu trinken. Aber es kann zum Beispiel mal ein Grund sein, zu sagen, okay, ein Kaffee um 19 Uhr am Abend ist vielleicht nicht mehr so gut, sollte ich vielleicht früher machen. Das kann man am Ende auch eher nur rausfinden, wenn man beim Wearable, wie zum Beispiel bei Whoop, glaube ich, so ein kleiner Fragebogen dabei ist oder wo man solche Sachen halt auch erfassen kann. Und der Algorithmus
genau,
halt was
Whoop rausschließt. Genau, Whoop errechnet ja auch immer so einen Recovery-Score. Und der basiert sicherlich auch zu einem ganz großen Teil auf der HRV, da gehe ich zumindest mal von aus. Und dann kannst du theoretisch jeden Morgen so das Logbuch ausfüllen. Das sind dann so und so viele Fragen, die kann man sich selber aussuchen. Man kann auch Supplements hinzufügen, man kann Activities, die man so über den Tag macht, Rotlichttherapie, oder dass man im Bett gelesen hat, oder dass man vielleicht im Bett aber auch noch an einem Bildschirm saß, oder dass man spät gearbeitet hat. Alles Mögliche, das kann man da alles reinfügen in das Logbuch. Und über die Zeit entwickeln sich daraus dann richtige Biomarker. Das heißt, Whoop sagt dir dann, okay, hey, wenn du am Tag davor Alkohol getrunken hast, dann hast du am nächsten Tag im Durchschnitt eine schlechtere Recovery von irgendwie 10 oder 12% schlechte Recovery ist, glaube ich, bei mir. Oder wenn du am Abend davor noch am Bildschirm sitzt, bis spät, dann hast du irgendwie 5% schlechtere Recovery und so weiter. Ne? Und das ist natürlich schon ganz geil, weil man das dann mal so richtig sieht, ne? Und ich glaube, tendenziell geht das bei Aura und bei vielen anderen auch, aber da musst du selber dann immer alles taggen und das ist super mühselig. Also ich habe es dann nie gemacht, auch bei Aura nicht. Das finde ich bei Whoop sehr, sehr cool gelöst. Ja.
Das ist bei Garmin noch ein bisschen schade, weil die haben auch so einen Recovery Score, der heißt Body Battery und die kann sich halt auf 100 aufladen und auf 0 entladen im Laufe des Tages und du siehst immer, wie viel du dich erholt hast, wie viel geladen, wie viel entladen, das ist im Grunde das gleiche Prinzip,
ja.
Aber da gibt es halt eben nicht diesen Fragebogen, das finde ich noch ein bisschen schade, also falls jemand von Garmin zuhört, wird unbedingt nachziehen.
Ja, generell diese Fragebögen, das ist halt ein richtig krasser Hack nochmal, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich nur so 2% der Whoop-Nutzer überhaupt machen und deswegen interessiert es auch keinen, das kann alles
vielleicht,
sein. Ne? Also,
vielleicht.
Ich mache das wie so ein Verrückter, ich mache das jeden Tag. Also das ist ganz Standardprozedere.
Also kurz zusammengefasst, Wearable holen, Kalibrierungsperiode irgendwie einfach mal 2 Wochen nur tragen, gar nicht so viel drauf geben, was da jetzt für Werte stehen, eine Baseline herausfinden und dann irgendwie schauen, wie bekomme ich das noch ein bisschen weiter hoch. Das mal so ganz, ganz vereinfacht gesagt. Ja, wie bekommt man es denn eigentlich weiter hoch?
Ja, ich meine, wir haben eh schon auf ein paar Sachen angespielt. Zum Beispiel Schlaf. Mehr Schlafen ist auf jeden Fall prinzipiell mal gut, aber da ist es vor allem auch wichtig, dass man genügend Tiefschlaf bekommt. Den kann man auch relativ gut sehen an einem Wearable. Hat man, wie viel Tiefschlaf hat man gehabt? Wie viele Stunden grob? Das kann das Wearable normalerweise ganz gut sehen. Und je mehr Tiefschlaf man hatte, umso besser in der Regel. Zu viel, es kann wiederum bedeuten, dass man sich am Tag davor ein bisschen übernommen hat. Aber solange man sich in diesem Normalbereich bewegt, dann wird man am nächsten Tag auf jeden Fall eine bessere, parasympathische, spannendere Aktivität haben.
Und weil das so wichtig ist, hat auch Whoop früher das nur auf dem Tiefschlaf basiert. Ah ja. Wie sie die HV ja ausgerechnet haben.
Kurz. Genau.
Genau. Ja. Und sind dann ein bisschen umgestiegen, weil der restliche Schlaf ist ja auch relevant, oder? Also nur Tiefschlaf. Es ist zwar gut und super wichtig und bekommt wahrscheinlich bei dieser dynamischen Aufteilung auch noch den größten Anteil, auch nur Mutmaßung.
Ja.
Aber das war wahrscheinlich der Hintergrund dahinter.
Genau, wenn man jetzt einen Tag hat, wo man merkt, ich habe unfassbar viel Stress, was man dann machen kann, ist Atmung. Klingt jetzt uncool, aber kann man eben machen. Da gibt es sowas wie Box Breathing, dass man quasi 4 Sekunden einatmet, 4 Sekunden warten, 4 Sekunden ausatmen. 4 Sekunden warten. Und das macht man einfach mal 5 Minuten. Das hat einen unfassbaren Impact. Ich mache es auch super selten. Und jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich mir so, warum mache ich es nicht häufiger? Das ist halt so wirklich perfekt, wenn man so irgendwie mal 14 Uhr Nachmittag, man hat schon echt einen anstrengenden Tag gehabt. Man ist eigentlich schon so ein bisschen agitiert. Also man hat irgendwie noch 30 Mails, die man machen muss. Man hat irgendwie die Sachen noch. Man muss irgendwie seine To-Do-Liste noch abarbeiten. Und dann ist es manchmal ganz gut, man setzt sich einfach mal kurz hin, atmet kurz und dann hat man schon richtig schön klaren Kopf. Und das ist eben auch super wichtig für die HRV. Das heißt, Atemübungen, ich glaube, wir hatten es auch jetzt in der letzten Folge kurz über den Live Summit, da war auch ein Atemcoach unterwegs. Atemübung enorm relevant. Ich glaube, die hat Coherence Breathing gemacht.
Du, da waren unterschiedliche Sachen mit dabei. Coherence Breathing habe ich mir aufgeschrieben, weil ich habe ja eh schon erzählt, dass ich den Circular Ring mal hatte. Und da gibt es auch in der App von dem Ring so ein Coherence Feature. Das heißt, da kann man dann so angeleitete Atmung machen. Also da wird praktisch die Ausatmung, die Einatmung, da sind 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen und keine Pause dazwischen. Weil normalerweise hat man am Ende von der Ausatmung immer eine kurze Pause. Oder ich atme ein, ich atme aus und dann ist eine kurze Pause. Und die lässt man weg. Man atmet wirklich 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus und macht das für 5 bis 15 Minuten. Also kann man auch durchaus 10 Minuten machen, je nachdem, wie viel Zeit man halt hat. Weniger als 5 Minuten sollte man es nicht machen. Aber genau, ich glaube, beim Circular Ring war das immer nur für eine kurze Zeitperiode und da wurde dann auch gleich nochmal die HRV gemessen. So einfach, um direkt zu zeigen, das hat jetzt einen guten Impact gehabt oder halt eben nicht. Aber ganz generell, wenn man sich nicht für irgendeine fancy Atmung mit irgendwelchem speziellen Namen entscheiden möchte, gibt es halt so ein paar Prinzipien, die man da berücksichtigen kann. Und das ist einfach mal eine Verlangsamung. Normalerweise hat man so eine durchschnittliche Atemfrequenz von so 14, 15. Das ist vollkommen normal. Und das sollte man verlangsamen auf so 5, 6, 7 Atemzüge pro Minute. Wie macht man das? Indem man halt einfach die Einatmung verlängert und die Ausatmung verlängert. Und einen noch besseren Effekt hat man, wenn man die Ausatmung noch einen Tacken mehr verlängert. Das ist jetzt nicht bei dieser Coherence-Atmung so. Da haben wir ja gesagt 5 ein, 5 aus. Aber man kann zum Beispiel mal 4 ein und 6 ausatmen. Weil dieses Ausatmen, da haben wir ja am Anfang darüber geredet, da wird die Herzfrequenz langsamer beim Ausatmen. Deswegen unterstützt das diesen Parasympathikus noch ein bisschen mehr.
Ja.
Also runter mit der Atemfrequenz, Betonung der Ausatmung, ein bisschen länger aus als einatmen und Bauchatmung machen. Ist besser als Brustatmung.
Bauchatmung
die
stimuliert auch Parasympathikus. Genau.
Ganz genau. Ja, deswegen ist es natürlich auch gut für die HRV und halt auch ganz gut für die Entspannung, wenn man mal wirklich einen stressigen Tag hat. Diese drei Prinzipien sind wichtig. Atemfrequenz, Ausatmung betonen und Bauchatmung statt Brustatmung machen.
Ja.
Das ist spannend.
Das fand ich
spannend.
Das habe ich tatsächlich früher, auch als wir in der Ambulanz waren noch, in der Klinik, immer wenn so ein gestresster Patient reinkam, obwohl eigentlich eh nicht wirklich was Schlimmes war, oder? Aber manchmal atmen die dann richtig schnell, sind richtig gestresst, das merkst du richtig. Und wenn man den weißen Kittel anhat, dann machen die auch wirklich, was du sagst. Ne? Und dann habe ich denen immer gesagt, Nase einatmen und langsam durch den Mund ausatmen. Und es hat immer funktioniert, immer waren sie auf einmal ganz entspannt. Und man konnte endlich mal in Ruhe mit ihnen reden. Das ist irgendwie noch eine ganz nette Anekdote, die mir dann wieder eingefallen ist. Ja,
ja, und das ist sowas Einfaches, das kostet gar nichts und das kann man ganz einfach in seinen Alltag integrieren.
Ja.
Jederzeit. Einfach immer dran denken, wenn man mal Stress hat, wenn man mal wirklich viel zu tun hat, dass man ja, halt einfach da einen Fokus auf die Atmung einfach setzt. Und wenn man es ganz genau messen will, es gibt so HAV-Biofeedback-Geräte. Das heißt, da wird man wirklich angeschlossen, da wird das dann auch elektronisch gemessen, also mit Elektroden. Und man kann dann live miterleben, wie sich die HAV verändert, je nachdem, was man für eine Atmung macht. Man kann diese Coherence-Atmung testen, man kann diese Box-Atmung testen, man kann alle möglichen anderen Atemformen mal testen, diese Wim Hof-Atmung zum Beispiel und so weiter und so fort, gibt es hier super viel. Und dann sieht man, was bei einem selber den größten Impact hat und die HAV am meisten hochbringt und in dem Fall halt dann auch die Entspannung am meisten hochbringt. Finde ich ganz spannend. Das ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was man sich so von der Stange kaufen kann, aber manche Sportmediziner haben das zum Beispiel oder Longevity-Mediziner vielleicht auch schon in der Praxis.
Ja, Lifestyle-technisch, was können wir machen? Alkohol haben wir schon gesagt. Ist halt einfach dumm, leider. Sollte man einfach nicht machen.
Ab dem ersten Getränk, ab dem ersten Tropfen.
Es ist wirklich, genau, es ist instant. Das ist ein Bier reicht und du wirst am nächsten Tag einen schlechteren HRV haben. Ich kann es dir versprechen. Also es wird, ich bin natürlich extrem vielleicht, aber genau.
Ja, da muss man ganz klar sagen, Alkohol, also es ist nicht nur für die HRV schlecht, es ist immer schlecht. Und zwar sofort.
Genau.
Das darf man nicht beschönigen.
Trotzdem, hin und wieder darf man es schon mal machen. Gell? Ich meine, kann ja auch lecker schmecken.
80-20.
Genau. Ernährung, tendenziell bessere Ernährung führt im Regelfall auch zu einer besseren HRV. Warum? Weil dann auch die Recovery besser funktioniert. Wenn man sich am Abend davor Mäcki reinstellt, auf jeden Fall nicht gut. Gleichzeitig ist es aber auch nicht gut, wenn man sehr spät zu Abend ist zum Beispiel. Also wenn man erst um 22 Uhr zu Abend ist, bekommt man nicht nur irgendwann Sodbrennen, sondern es kommt eben auch noch dazu, dass man tatsächlich eine sehr, sehr schlechte HRV hat, eine sehr schlechte Recovery über die Nacht. Das heißt, Frühabendessen auf jeden Fall auch sehr schlau. Hier könnte man dann auch sagen, okay, es könnte sein, dass auch entzündungshemmende Supplements wiederum einen positiven Effekt haben. Bei mir haben sie das teilweise in meinem Whoop, aber es ist nicht so, dass das jetzt den Mega-Effekt hat, wie zum Beispiel Schlaf oder Alkohol. Ne? Den Mega-Impact auf deine HRV.
Sollte man halt einfach generell machen, jetzt nicht nur wegen der HRV wegen,
genau,
aber
genau.
So eine entzündungshemmende also Ernährung und vor allem Richtung Omega-3-Fettsäuren, Polyphenole, die sind halt einfach so gut für einen selber.
Genau, genau. Ja, Training generell, Overtraining vermeiden und da einfach ein bisschen auch auf seinen Körper hören. Wenn man an dem Tag eine schlechte HRV hat, dann wird man, wenn man an dem Tag wieder richtig krass trainiert, am nächsten Tag auch eine schlechte HRV haben. Cristiano Ronaldo macht das auch, der schaut sich das auch an und passt auf, dass er nicht am nächsten Tag dann wieder schlecht beieinander ist. Recovery ist die halbe Miete. So viel trainieren dann die Profisportler auch wieder nicht mehr. Und man hört immer wieder von irgendwelchen wilden Managern, die dann irgendwie jeden Tag noch 2 Stunden laufen gehen. Tut mir leid, aber das ist einfach extrem dumm. Vor allem, wenn man den ganzen Tag noch gearbeitet hat und Stress hatte. Cristiano Ronaldo hat den ganzen Tag keinen Stress und macht dann diese 2 Stunden Workout und das war's halt. Der macht gar nicht so viel mehr. Der macht jeden Tag 2 bis 3 Stunden was, macht dann nur noch Recovery. Das ist sein Leben. Ne? Und deswegen ist er auch so gut. Und wenn man versucht, so gut zu sein wie Cristiano Ronaldo und dann aber nur den Sportpart macht, dann wird man auf jeden Fall sich ein schnelles und frühes Grab schaufeln. Das kann man, glaube ich, ganz, ganz einfach so sagen. Korreliert dann auch mit höherem Blutdruck und mit eben, ja,
Allem anderen, was
gutes Stress für den Tod und macht,
eine schlechte Langlebigkeit.
Gutes für Tod, genau. Friedhof, genau. Ja, also das waren Lifestyle-Faktoren. Das sind, glaube ich, die wirklich goldenen Regeln da. Eigentlich super easy, eigentlich auch allgegenwärtig richtig, nicht nur bezüglich HRV, aber eben das sind Sachen, die haben einen Instant Impact. Da hält man sich 1-2 Tage dran und man sieht sofort einen Unterschied. Und das ist halt das Wichtige.
Dann gibt es noch ein paar Hacks, sage ich jetzt mal, abgesehen von den Klassikern. Genau. Klar, Atmung ist auch irgendwie ein Hack, weil das kann man einfach mal so in seinen Alltag integrieren. Aber Kälte zum Beispiel. Kälte ist auch was, also dieser kurze Schock, Kältemoment, wenn man mal kalt duscht in der Früh, wenn man gerade aufgestanden ist, das ist auch so ein kurzer positiver Stressor, der die Bremse, kann man so schön sagen, trainiert, also den Parasympathikus auch ein bisschen fördert, langfristig, vor allem, wenn man das häufiger macht. Also, wie gesagt, Stress per se ist nicht schlecht, man kann seinen Körper mit so kurzen Stressreizen auch trainieren, dass er ein bisschen widerstandsfähiger wird, ein bisschen resilienter wird und es einfach schafft, wieder schneller zurück in dieses Gleichgewicht zu kommen. Das ist auch sehr wichtig. Dann das andere betrifft auch mal wieder entfernt Atmung, IHAT. Oder hyperbare Sauerstofftherapie.
Nee, andersrum. Das ist Höhentraining. IHT oder bist du bei HBOT gerade?
Ich habe beides in einem erwähnt.
Okay, sorry. Ja.
Beides in einem erwähnt. Am Ende hat beides so ein bisschen mit Atmung zu tun, weil es halt um Sauerstoff geht.
Genau, das stimmt.
Aber ich lasse dich gerne was zu IHT sagen.
Genau. Es ist einfach Höhentraining. Was es de facto macht, es wechselt so ein bisschen ab zwischen viel Sauerstoff und wenig Sauerstoff und setzt den Körper so im Grunde auch in eine Art Stressreaktion rein, weil mal wenig Sauerstoff da ist. Also wenn man jetzt irgendwie den Mount Everest besteigt, da wäre sehr wenig Sauerstoff. Ganz so wenig machen wir da nicht, weil sonst wird es etwas sehr stressig. Aber es wird eben mal auch ein bisschen Sauerstoff entzogen. Und das führt eben dazu, dass man ja auch so einen positiven Stressreiz setzt, der nicht zu lange ist und der dann wiederum zu einer parasympathischen Gegenaktivität genauso wie bei Kälteexposition führt. Also ja, ist am Ende des Tages einfach, es führen viele Wege nach Rom. Ne?
Genau, und bei der hyperbaren Sauerstofftherapie eben genau das Gegenteil, da macht man keinen Sauerstoffmangel, sondern eine Sauerstoffflut. Und da wird praktisch mit dem sehr, sehr hohen Umgebungspartialdruck der Sauerstoff in den Körper reinbekommen, übersetzt sich dann natürlich auch ins Blut, wo mehr Sauerstoff transportiert wird. Und ja, das ist auch gut für Entzündungen und versucht, dieses Stresssystem so ein bisschen zu entlasten. Ja. Das ist auch eine sehr einfache Erklärung, ist halt das umgekehrte Prinzip.
Genau. Ja.
Dann gibt es noch so Devices, die man sich für zu Hause holen kann. Viele haben vielleicht schon mal von so Vagusnervstimulation gehört, vielleicht schon mal das ein oder andere Tool ausprobiert. Die sind üblicherweise sehr teuer. Ich kenne zum Beispiel oder habe mal selber das Neurosim getestet. Das ist was man sich hier so ans Ohr klemmen kann. So ein Vagusnervstimulator, der schickt dann so leichte Impulse, also elektrische Impulse ans Ohr. Es gibt das Gleiche, es gibt glaube ich auch so Halsketten oder okay, so Patches, die man sich hier an den Hals kleben kann, wo der Vagusnerv ja relativ oberflächlich ist. Der liegt ja auch an der Karotis teilweise, also in der Nähe von der Halsschlagader, von der Karotis, und ist da relativ oberflächlich. Und das Gleiche gibt es dann auch noch fürs Handgelenk. Es gibt auch so Armbänder, die das über das Handgelenk machen.
Und die sind dann auch unter Strom. Die kenne ich gar nicht, siehst du mal.
Genau, es ist immer das gleiche Prinzip. Also es werden immer so kleine elektrische Impulse geschickt. Und was die machen, die sorgen dafür, dass der Vagusnerv wirklich von extern und auf Knopfdruck aktiviert wird. Das ist das Prinzip dahinter. Das Neurosim oder diesen Armreifen oder dieses Halsband oder dieses Patch hier, das soll man dann für so 10, 15, 20 Minuten machen. Am Tag kann man in der Früh und am Abend machen. Wenn man sich die Websites anschaut, dann ist das der heilige Gral. Also da steht alles Mögliche. Es gibt auch viele Studien dazu, meistens natürlich eine kleine Studienpopulation. Und zur Einschränkung muss man dazu sagen, sehr viele immer durchgeführt vom jeweiligen Hersteller. Das muss man immer als kleinen Disclaimer dazu sagen. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das einen großen Impact auch haben kann für eine HRV. In meinem Fall hat es wenig gebracht, muss ich ehrlich dazu sagen. Also es steht dabei, dass man so einen circa 10%igen Anstieg von der HRV hat mit diesen Geräten. Das war bei mir nicht so. Da muss man immer als Einschränkung dazu sagen, wenn man schon auf einem sehr, sehr hohen Level ist, dann hat man schlichtweg nicht mehr so viel Puffer oder so viel Luft nach oben.
Um die HRV. So chillaxed. Das ist einfach,
vielleicht war ich halt zu dem Zeitpunkt wirklich schon sehr entspannt, dass meine HRV wirklich schon ganz oben war. Oh, das hat halt nichts gebracht.
Ja.
Das kann genauso sein. Die Geräte gibt es auf jeden Fall. Die sind, wie gesagt, teilweise sehr teuer. Bei den meisten gibt es irgendwie so einen kostenlosen Testzeitraum. Also man kann das alles mal einfach für sich selber testen, wenn man schon ein Wearable hat und das gerne mal erfahren möchte. Es ist nicht unangenehm. Man kann die Stärke von diesen Stromimpulsen selber einstellen. Mal stärker, mal weniger. Man neigt natürlich immer dazu, zu sagen, ich möchte gerne ein bisschen mehr haben, weil dann ist die Entspannung auch größer. Das ist Blödsinn tatsächlich. Weil wenn das zu stark wird, dann ist es wiederum ein Stressor, weil das ist ja dann auch immer ein kleiner Schmerz, so ein Stromschlag. Ach so, ja. Wenn man mal auf so einen Zaun gegriffen hat, wo irgendwie Kühe oder Weidetiere oder so unabsichtlich mal dran gekommen ist beim Wandern.
Ja, ich glaube, das haben wir aber alle auch mal aktiv gemacht, oder? So.
Ja, mein Onkel, der hat einen Bauernhof, deswegen auf jeden Fall. Aber
und dann auch in die Reihe aufgestellt und der Letzte hat dann den Mörderschlag bekommen.
Genau, das hat man natürlich auch mal gemacht. Alles nicht gut für die Langlebigkeit, aber man war ja noch jung.
Ja.
Auf jeden Fall ist ein ähnliches Prinzip halt mit deutlich kleineren Stimuli und halt sehr, sehr nah irgendwo, wo der Vagusnerv eh verläuft. Das ist das Prinzip dahinter. Gibt es sehr gute Daten für Epilepsie und Depression auch. Da macht man das allerdings nicht mit diesen externen Tools, sondern da bekommt man ein Device implantiert, und zwar auch hier im Bereich vom Schlüsselbein. Da wird eine Elektrode unter die Haut gepackt und der Elektrodenfaden, sage ich jetzt mal, der wird um den Vagusnerv gewickelt. Das heißt, da wird direkt der Nervus Vagus stimuliert. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie den Umweg über die Haut oder über das Ohr, sondern das geht direkt rein und da gibt es für therapieresistente Epilepsie oder Depression wohl recht gute Daten. Aber es ist, wie gesagt, immer nur die Ultima Ratio.
Macht Sinn.
Und was ganz Einfaches, was man jeden Tag machen kann und ich jetzt in der letzten Zeit immer mal häufiger gemacht habe, ist ein Powernap.
Ja, Powernaps sind mega. Also da brauche ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich mache es leider in letzter Zeit weniger. Ich habe es in der Uni sehr viel gemacht und dann auch in der Phase zwischen Uni und Arbeit. Es ist halt wirklich so, wenn man das am frühen Nachmittag einmal schnell macht, das ist einfach wie so ein Reset. Man muss es aber auch halt wirklich einmal am Anfang trainiert haben, das mal vielleicht dazu zu sagen. Viele Leute haben das Problem, dass sie dann einfach eine Stunde wegpennen, obwohl man da auch dazu sagen muss, dass sie es dann wahrscheinlich auch wirklich nötig hatten. Aber im Optimalfall legt man sich irgendwo nicht so gemütlich hin, dass man auch mal nach 30 Minuten wieder aufwacht. Im Optimalfall stellt man sich doch einfach einen Wecker. Weil offen gesagt, wenn man sich den Wecker gestellt hat, dann schläft man auch viel besser ein, weil man genau weiß, ich kann jetzt nichts verschlafen. Wenn man das einmal am Tag macht, das ist also, finde ich, also das ist wahrscheinlich der Hack schlechthin und reinigt das Gehirn gefühlt auch von allem Bullshit, der da draußen so ist. Man kann wieder viel besser priorisieren, man ist viel entspannter und viel effizienter.
Sehe ich zu 100% genauso. Deswegen auch großer Fan, ist no cost. Also Man muss sich einfach nur irgendwo hinlegen. Man kann sich auch im Office, wenn das regelmäßig gereinigt wird, auf den Boden legen.
Ja.
Und da irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten Powernap machen. Ganz wichtig, man sollte das nicht mit Musik machen. Man sollte das wirklich komplett ohne externe Reize machen. Also keine Musik hören.
Ja.
Der Raum sollte, wenn möglich, irgendwie ruhig sein. Mal kurz die Tür zumachen. 10, 15 Minuten. Danach fühlt man sich wie ein neuer Mensch. Und der Nachmittag ist dann auch fast so produktiv wie der eigentlich deutlich produktivere Vormittag.
Ja, was mir gerade noch einfällt, was ich auch gerne mache, um ein bisschen entspannter zu werden, wenn ich zu viel Koffein getrunken habe, was mir manchmal passiert, ich bin da sehr, sehr sensibel. Das heißt, wenn ich irgendwie 2,5 Tassen trinke, dann drehe ich schon komplett durch und komme gar nicht mehr richtig runter. Und was dann gut funktioniert, ist auch einfach Kälte, also Kälte auf die Brust. Und das aktiviert auch den Parasympathikus, weil der Vagusnerv ja hier durch die Brust läuft, in Anführungszeichen. Und diese Kälte stimuliert den Vagus. Und führt auch dazu, das zu verbessern. Also vielleicht auch was, so ein kleiner Lifehack für zwischendurch. Und das geht auch relativ schnell. Das reicht so, wenn man so 5 Minuten an seiner Brust hält, hat man schon einen guten Effekt.
Ja. Und dann kommen wir wieder vom No-Cost zu Low-Cost-Sachen, sage ich jetzt mal. Wie schaut es denn mit Supplements aus?
Ja gut, also ich meine, Klassiker, Magnesium, oder? Zu wenig Magnesium ist auf jeden Fall ein Stress, sorgt dafür, dass man zu viel Stress hat oder mehr Stress hat. Das ist bewiesen. Ich meine, man gibt auch Schwangeren, Hochschwangeren gibt man auch gerne mal Magnesium intravenös, damit die ein bisschen runterkommen, gerade wenn die Wehen haben. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drum herum reden, dass Magnesium eine extrem wichtige Rolle bei der Stressreduktion bzw. bei der Entspannung spielt, auch bei Muskelentspannung natürlich. Das kennt, glaube ich, jeder, Krämpfe. Was gibt es noch? Ganz spannend, L-Theanin wird aus dem Grüntee gewonnen. Das soll anscheinend laut Studien die Alpha-Wellen im Gehirn stimulieren, fördern. Und das führt auch zu mehr wacher Entspannung des Gehirns, des Nervensystems. Und auch so ein Klassiker, Ashwagandha, das nutze ich zum Beispiel auch super viel. Da gibt es eben gute Daten dazu, dass es den Cortisolspiegel senkt. Das Cortisol ist das Stresshormon. Wenn der Spiegel niedriger ist, ist natürlich auch die parasympathische Aktivität höher. Das heißt, das funktioniert auch nicht schlecht. Bei manchen besser, bei manchen schlechter. Das ist wieder auch super individuell in allen drei Fällen. Aber das kann man auf jeden Fall alles mal austesten und schauen, okay, hat das für mich einen positiven Effekt? Man kann dann zum Beispiel auch im Whoop eingeben, dass man jeden Abend Ashwagandha nimmt. Und dann sieht man, okay, hat der Ashwagandha, die Einnahme, vielleicht einen Effekt auf meinen Recovery Score. Genau. Das sind mal so die drei wichtigsten.
Ja, wir werden auch nie müde zu sagen, dass man vor allem bei zum Beispiel L-Theanin, Ashwagandha, das sind ja Pflanzenextrakte, auch auf eine gute Qualität halt achten sollte. Bei Pflanzenextrakte, die können immer mit allen möglichen Mitteln belastet sein. Da sollte man sich einfach irgendwas Getestetes besorgen und dann kann man damit auf jeden Fall mal rumprobieren, wenn es keine research. Gegenanzeigen gibt. Genau, do your research. Das ist bei Supplements super wichtig. Ich mache jetzt mal ein kurzes Wrap-up. HV.
Bitte.
Ist ein super spannender Marker für die Aktivität vom Parasympathikus. Das heißt, wie entspannt wir sind. Je höher, desto besser. Da gibt es eigentlich auch keine Obergrenze. Jeder hat eine andere Baseline. Bei manchen ist höher, bei manchen ist niedriger. Gibt viele verschiedene Faktoren, die das bedingen. Was sollte man machen? Sollte ich ein Wearable vielleicht mal holen? Wenn man sich keins permanent holen will, kann man ja auch einfach mal was zum Testen holen. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Dann 2 Wochen tragen, mal eine Baseline bestimmen, mal schauen, wo liege ich denn ungefähr und dann schauen, wie kann ich es denn beeinflussen. Man kann sie erhöhen und das ist ja gut mit Schlaf. Man kann gewisse Atemtechniken anwenden, man kann bei der Ernährung was dazu leisten, man kann sein Training darüber ein bisschen steuern, einfach mal schauen, wie fit bin ich denn heute eigentlich fürs Training, wie entspannt, wie erholt bin ich, um heute Leistung zu bringen. Man kann es über Kälte machen, man kann IHHT machen, dieses Höhentraining. Man kann eine hyperbare Sauerstoffkammer auch mal aufsuchen. Man kann sich ein Vagusnerv-Stimulationsgerät kaufen. Man kann aber halt auch einfach ein Powernap machen. Man kann mit Supplements rumprobieren. Und am Ende, wozu führt das Ganze? Je höher der Wert, desto besser ist es für die persönliche Entspannung, desto besser ist es für die Langlebigkeit auch. Haben wir ja auch schon gesagt, 24 Stunden HV, ein super wichtiger Prädiktor für Mortalität. Deswegen da einen Schwerpunkt setzen. Und sich von der HRV dann einfach so ein bisschen leiten lassen. Wenn man gerne und viel Sport macht oder wenn man einen sehr stressigen Alltag hat, einfach mal schauen, in der Früh HRV anschauen, wie belastbar bin ich denn heute? Bin ich guten Schuss, bin ich schlecht in Schuss? Bei einem sehr guten Wert kann man einen richtig intensiven Tag machen, bei einem mittleren Wert einfach ein bisschen aufpassen, bei einem sehr niedrigen Wert halt vielleicht einfach das Training am Abend auslassen, vielleicht mal eine Stunde früher aus dem Office heimgehen oder halt einfach mal ein Powernap machen oder
eine Recovery Session, wollte ich gerade sagen, genau. Also oder an dem Tag halt einfach mal also ein Kryo-Center aufsuchen, mal in die Kältekammer gehen, das macht ja auch Spaß. Dauert 5 Minuten, ist wirklich super schnell. Also gerade wenn man so einen Scheiß-Tag hat, dann hat das einen krassen Impact. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man fühlt sich danach wirklich wieder wie so ein bisschen neugeboren. Eigentlich ähnlich wie nach einem Powernap zugegebenermaßen. Finde ich sehr cool.
Ja. Ja, und am Ende ist es dann, das hat mir so schön gefallen, ist wie so ein kleiner Kompass für die persönliche Gesundheit eigentlich und auch Leistungsfähigkeit. Aber das ist ja eigentlich super eng damit verwoben. Und da kann ein kleiner Wert sehr, sehr viel Impact haben. Und es in dem Fall halt auch super aussagekräftig, genauso wie es die VO2 Max halt für ein anderes Thema ist, wenn es vor allem um Leistungsfähigkeit geht, ist es halt die HRV für Stress, für Entspannung und halt für Gesundheit. Es war mir eine Freude. Hast du ein schönes Schlusswort noch?
Ich habe gar kein schönes Schlusswort. Das hat mir großen Spaß gemacht wieder. Und ich glaube, wir haben wirklich alle Fragen beantwortet. Das heißt, ich kann jetzt allen meinen Freunden und die vielleicht auch irgendwann noch Freunde werden, den Link zu dieser Podcast-Folge schicken. Die sollen sich das anhören und mir dann erst Fragen stellen. Und dann ist das Problem auch schon gelöst, schon wieder Zeit gespart, weißt du?
Wunderbar. Alle, die zugehört haben, können das natürlich auch machen. Wenn es euch gefallen hat, gerne die Folge mal weiterschicken. Familie, Freunde, gerne auch eine Bewertung dalassen. Wenn es noch Fragen gibt, an podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify, Apple, YouTube einfach kommentieren. Wir schauen